Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Founderflow Podcast. Heute mit dabei Tim Horst. Tim, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Jonas, vielen Dank.
Tim, wir haben uns ja kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich ja, hab ich gerade eben ja schon erwähnt, schon was länger auf dem Schirm für eine Podcast-Folge. Und damals hatte ich dich auf dem Schirm mit Physiosense, dann Emsu. Und jetzt bist du ja gerade an der nächsten Gründung schon dran und hast in dieser ganzen Zeit ja einiges mitgenommen, einiges erlebt. Und wir wollen heute ja ein Stück weit in dieses Thema reinspringen. Ja, Chancen, die sich immer wieder auftun, Chancen, die man mehr oder weniger um sich herum hat und wie man das Ganze für sich, für seine Gründung nutzen kann. Und vielleicht springen wir einfach direkt schon mal rein mit einem kleinen Mini-Summary zu deiner Person, damit die Leute da draußen erstmal wissen, wem sie hier eigentlich gerade zuhören.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, geboren in Aachen, hier zur Schule gegangen, Abitur gemacht, anschließend Mechatronik studiert. Und auch schon während des Studiums mein erstes Projekt mit Kommilitonen gestartet. Es ging damals wirklich einmal ganz um die Welt. Wir haben uns in Deutschland für einen Wettbewerb qualifiziert, der uns dann weiter nach Japan gebracht hat. Und am Ende durften wir damit auf der CES in Las Vegas stehen und unser erstes Produkt, was wir entwickelt haben, dort ja, gepitcht, präsentiert und es hat riesen Spaß gemacht.
Was war es jetzt? Also Physiosense, Emsu, was?
Ah, das war noch Physiotech.
Physiotech?
Ja, Physiotech.
Aber davor gab es noch was?
Das war das Studienprojekt, so hieß das.
Okay, okay. Und daraus ist dann später das Unternehmen dann entstanden, mehr oder weniger?
Genau, dann haben wir 2015 uns entschieden, so ein Exist-Gründungsstipendium zu beantragen und haben das dann ab 01.01.2016 erhalten.
Ja.
Dann ging es los mit der Physiosense, das lief dann für 2 Jahre und musste dann aus verschiedensten Gründen, haben wir es eingestellt und sind dann mit Emsu weitergemacht. Haben dann Technologietransfer durchgeführt und haben das Team neu aufgestellt und dann bis Mitte letzten Jahres war ich dann mit der Emsu unterwegs.
Schon stark. Das heißt, auch in dieser Zeit wieder viel mitgenommen. Also du hattest ja gerade erzählt, ihr seid von hier dann einmal nach Japan rüber, dann einmal nach Amerika rüber. Also da ist ja dann auf einmal super viel passiert. Ich denke, das hast du nicht in deinem Kopf gehabt, als du mit dem Studium angefangen hast, gehe ich von aus, oder?
Nee, auf keinen Fall. Auch nicht, als wir mit dem Projekt gestartet haben. Das hat sich wirklich Schritt für Schritt ergeben und das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, was wir uns heute vornehmen.
Ach nein.
Ach nein.
Als wenn ich meinen Job gut machen würde. Nein, aber es ist richtig so. Also darum geht es ja genau. Ihr habt damals eine Chance im Endeffekt gesehen. Ihr habt euch für etwas begeistert, habt für euch gesagt, hey, das ist eine Thematik, mit der wir uns weiter auseinandersetzen möchten. Und dann haben sich auf einmal Sachen ergeben. Auf einmal ist was ins Rollen gekommen, es ist was passiert. Und das ist ja ein Prozess, den man immer mal wieder sieht. Und wo es dann sich logischerweise die Frage stellt, okay, wie hat das jetzt genau funktioniert und kann ich das vielleicht auch für mich, für mein Startup im Endeffekt irgendwie realisieren, dass auch bei mir was ins Rollen kommt? Und da möchte ich gerne heute mit dir so ein bisschen reingehen, was du vielleicht für Elemente siehst, was du vielleicht für Gemeinsamkeiten siehst, weil es ist jetzt das dritte Projekt, an dem du gerade dran bist und dazwischen gehe ich stark von aus, dass es Überschneidungen gegeben hat, oder?
Ja, also Überschneidung hat es mit Sicherheit gegeben.
Also auch in den Erfahrungen und auch diesem ganz gezielt in diesem Prozess des ins Rollen kommen. Weil bei Physiosense musste es erstmal ins Rollen kommen, bei Emsu musste es erstmal ins Rollen kommen und jetzt beim nächsten Projekt
ja irgendwo. Es ist immer wieder ein neues Anrollen.
Ja. Aber funktioniert das denn irgendwie gleich, also diese Art und Weise des Anrollens?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also man muss natürlich erstmal identifizieren, dass man da für sich eine Chance sieht, die dann auch wirklich ergreifen und das Ganze ja vorantreiben. Und diese Chance zu identifizieren, ich glaube, das ist etwas, was jeder eigentlich kann. Man muss sich dann einfach nur trauen, es dann auch anzupacken und umzusetzen. Und das auch immer wieder tun. Mhm. Also, um jetzt mal ins Studium zurückzurutschen, auch wenn das eine ganze Weile her ist und sich verrückt anfühlt, darüber jetzt zu sprechen, aber da die meisten der Hörerinnen und Hörer aus dem Studium oder im Studium drin sind, es gibt wahnsinnig viele Chancen, wenn man ein Projekt vorantreiben möchte, ein Projekt aufsetzen möchte. Die Türen bei den Professoren waren bei uns immer offen. Mhm. Es gibt mittlerweile so viele Einrichtungen, die einem helfen, wenn man etwas bewegen möchte. Und das haben wir damals getan. Und das lässt sich, das war natürlich nicht nur während des Studiums so, ist auch heute noch so. sobald man etwas erreichen möchte, kann man auf Leute zugehen, mit ihnen drüber sprechen, ja. Themen vorstellen, Themen diskutieren und dadurch ergeben sich halt auch immer wieder neue Chancen. Also es ist nicht so, dass die wenigsten Chancen stehen, glaube ich, in irgendeinem Buch drin oder in irgendeinem Flyer drin, sondern die muss man sich in irgendeiner Weise erarbeiten, weil alles, was da irgendwie abgedruckt ist, das haben andere schon gemacht und ist dann natürlich immer noch ein Stück weit eine Chance, aber ich glaube, die Chancen, die man als Gründer oder Gründungsinteressierter sucht, die haben die wenigsten schon gemacht und von daher ist das...
Ja, jeder Fall ist ja auch im Endeffekt nachher individuell, ne? Also jede Gründung an sich und auch der, ich sag's mal, Kosmos oder Mikrokosmos, in dem man sich halt bewegt. Vor wie vielen Jahren hat das mit Physiosense, mit Physiotech dann angefangen bei dir? Oder wann war das so der erste Berührungspunkt mit der Gründung?
2014?
14, also sind das 6, 9?
2013, während des Studiums halt schon.
9, also ist 10, ja schon,
ja,
10 Jahre.
10 Jahre ist es schon her, ja, 10 Jahre.
Und du bist jetzt wie alt?
Ich bin 32 Jahre alt.
32. Ja. Das heißt 22. Nimm uns mal mit in den Kopf von Tim mit 22, der jetzt gerade im Studium eine Idee hatte und jetzt gesagt hat, boah, wir müssen das hier nach vorne bringen. Das muss jetzt hier irgendwie ins Rollen kommen. Was genau hast du gemacht? Was genau war so, was ist so passiert in deinem Kopf? Vielleicht so ein paar Gedanken.
Ja, also ich glaube, dass während des Studiums war das auf jeden Fall eine Teamleistung, muss man ganz klar sagen. Ich habe damals, wir waren zu fünft, die damals ja vom Professor angeschrieben worden sind. Hier gibt es ein Projekt, einen Wettbewerb, hat jemand Lust teilzunehmen? Und da haben wir gesagt, machen wir mit, weil wir natürlich auch in irgendeiner Weise Projektpunkte dafür sammeln konnten, irgendwelche Credit Points und haben darüber dann ja, das damals Physiotech ins Leben gerufen und die Idee dazu kam wirklich über Johanna, die spätere Mitgründerin von Physiosense, weil wir familiär verbunden sind und wir uns gefragt haben, wie können wir eigentlich das Sitzen auf dem Bürostuhl besser machen, was heißt besser machen, dynamischer gestalten und haben dann im ersten Projekt eine Übung aus der Physiotherapie in Produkt übertragen, was diese Übung einfach durchführen konnte. Mhm. Das heißt, auf dem Bürostuhl drauf und die Technik hat einen dazu animiert, eine ganz gezielte Rückenübung durchzuführen, die dann die Rückenmuskulatur gestärkt hat.
Ja, dieses Konzept, das hatte ich damals auch so ein bisschen mitverfolgt, fand ich immer cool und habe mich dann halt auch gefragt, wie es so von da aus dann sich weiterentwickelt oder weiterentwickelt hat. Und ihr habt ja, du hast es ja gerade eben selber gesagt, Physiotech und dann Physiosense, also sozusagen dann die Ausgründung, dann auch EMSU vielleicht, ich weiß nicht, in der Physiosense-Zeit, das war ja wahrscheinlich auch eine Zeit, wo du viel auch in, ich sag mal, auf Events unterwegs warst, wo du mit Leuten im Austausch warst, wo du versucht hast, irgendwo eine Grundlage zu schaffen, um das Produkt, um das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Und in dieser Situation sind ja sehr, sehr viele Leute, die jetzt gerade sagen, hey, ich habe etwas gegründet, ich möchte das nach vorne bringen. Was würdest du sagen, was waren so Erfolgsfaktoren in dem Ganzen, die das nach vorne gebracht haben? Waren es vielleicht, also waren es Events, war es in den Austausch mit Menschen zu gehen oder war es vielleicht auch einfach so diese Offenheit in Gesprächen oder viele Gespräche zu machen, das Produkt gut zu machen?
Ich glaube, damals war so wirklich das Thema und die Innovation dahinter. Ja, also Rückenschmerzen kennt, glaube ich, jeder. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz weit verbreitete Volkskrankheit, sagt man, glaube ich, schon dazu. Und aufgrund des Themas hat man eigentlich offene Türen eingerannt. Aber eigentlich ist das ein ganz schönes Beispiel, dass selbst wenn es ein Thema ist und die Leute begeistert, es noch lange keine Daseinsberechtigung als Unternehmen zwingend haben muss. Weil das haben wir lernen dürfen. Ja. die Leute sprechen drüber, die Leute finden das toll, die wollen es ausprobieren, die wollen es nutzen, aber bezahlen will das am Ende keiner.
Und dann ging es ja für euch weiter oder für dich dann weiter mit EMSU. Und das war ja dann wahrscheinlich nochmal ein anderes Level für dich, oder?
Das war ja wirklich ein Neustart, muss man wirklich sagen. Genau. Also da haben Tobias und ich damals gesagt, das haben wir eigentlich hier die letzten Jahre entwickelt und haben die Technologie in Anführungszeichen übertragen oder versucht zu übertragen.
Ja.
Und dann gemeinsam mit Arne das ganze Thema in den Einzelhandel gebracht.
Und ich kann mir das Also ich kann es mir ja nur
und das hat auch was mit Chancen-Nutzen zu tun. Ja? Genau. Also da liegt eine Technologie, in Anführungszeichen, die hat jetzt im Bürostuhl nicht funktioniert. Und wir haben die Technologie genommen und sind auf Kunden zugegangen oder potenzielle Kunden zugegangen und haben gefragt, hey, könnt ihr euch vorstellen, damit irgendwas zu machen bei euch? Können wir damit irgendein Problem bei euch lösen? Natürlich, das ist eigentlich so ein typischer Startup-Gründerfehler. Man hat eine Technologie und versucht damit, ein Problem zu lösen oder ein vermeintliches Problem oder eine Lösung zu entwickeln für ein Problem, was es vielleicht gar nicht in dem Maße gibt. Und genauso hat sich das eigentlich bewahrheitet. Ja? Also die Technologie, die wir damals übertragen haben, die heute im Einsatz oder die patentiert ist, die wird für die heutige Lösung gar nicht genutzt. Mhm. Ja? Aber das heißt, um in den Bereich reinzukommen, war es natürlich total notwendig, Gespräche zu führen, die Chance zu nutzen, auf Veranstaltungen zu gehen und mit der Technologie Leute zu animieren, darüber nachzudenken und zu gucken, ob man ein vorhandenes Problem damit lösen kann. Mhm.
Würdest du dich als extrovertiert oder introvertiert beschreiben?
Ich würde sagen, eine gesunde Mischung. Ja, okay. Ich glaube, ich kann beides. Ja. Ja. Ich kann gut zuhören, aber ich kann auch gerne mal meine Meinung sagen.
So situationsabhängig?
Ja, wahrscheinlich situationsabhängig.
Und wie ist der Tim auf Events, auf Networking-Events?
Ich glaube eher extrovertiert.
Extrovertiert?
Ja.
Also du bist der auf die Leute zugeht und sagt, hey.
Das hängt vom Format ab, aber wenn ich was herausfinden möchte, wenn ich eine Meinung brauche oder wenn ich weiterkommen möchte, dann gehe ich gerne auf Leute zu.
Ja.
Weil Menschen helfen eigentlich sehr gerne. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin selber eigentlich auch ein hilfsbereiter Mensch. Und wenn man um Hilfe bittet, dann und sich halbwegs halbwegs vernünftig anstellt, dann kommt man meistens weiter.
Ja. Was hast du sonst noch für dich gemerkt? Also ich meine, wir haben ja gerade eben gesagt, so Sachen ins Rollen bekommen, nach vorne bringen und in den Austausch mit Menschen zu gehen, ob das jetzt auf einem Networking-Event ist, ob das mit einem potenziellen Kunden ist oder sonstigem. Das gehört ja am Ende einfach dazu. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Gründer gibt, die, du hast gerade eben gesagt, okay, du kannst irgendwie beides.
Ich würde mich schon eher als extrovertiert.
Eher als extrovertiert? Ja. Ist ja auch okay. Und dann gibt es ja auch noch die andere Facette, dieses leicht eher introvertierte. Was würdest du diesen Menschen mitgeben, in Richtung auf Events gehen und irgendwie ja, ihre Sache, ihr Startup ins Rollen bekommen, nach draußen bringen? Klar, eine Sache nehme ich vorweg, einfach machen, damit kommst du nicht davon, sondern noch was anderes.
Ich glaube, es sind ja verschiedene Stufen, die man dadurch laufen kann. Hm. Also erstmal muss man einfach erstmal hingehen. Ja, und da, ob man jetzt extrovertiert ist oder introvertiert ist, geht man einfach erstmal hin und schaut sich das Ganze an und kommt an, fühlt sich wohl und dann kommt vielleicht schon der erste Gesprächspartner oder die erste Gesprächspartnerin auf einen zu und sucht den Dialog, weil man ist ja nicht allein auf so einer Veranstaltung, sondern da sind ja viele Leute und dann ergibt sich das meistens. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein Vortasten, gerade für introvertierte Menschen. Ist die Hürde wahrscheinlich ein Stück weit größer oder höher, aber am Ende des Tages dieses einfach machen ist es.
Ja.
So. Oder es einfach machen.
Es einfach machen. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Stimmt schon. Nee, das ist schon richtig. Und
man muss ja nicht auf die Veranstaltung gehen und vorne auf der Bühne was präsentieren. Ja. Ja, also das wäre es sich irgendwie schwer machen, wenn man ein introvertierter Mensch ist, aber erstmal einfach hingehen und oder nicht alleine hingehen. Ja, man kann ja gucken, ob man Kommilitonen findet oder Freunde findet, die Lust haben, die Veranstaltung ebenfalls zu besuchen.
Wenn du in Gespräche reingehst auf solchen Events oder solchen Veranstaltungen, wie gesagt, immer noch mit dem Gedanken im Kopf, hey, ich möchte gerade mein Startup nach vorne bringen, ich möchte meine Idee nach vorne bringen, sehe ich es halt immer wieder, dass man dann, wenn man unerfahren ist in diesem Bereich, dass man halt einfach so, das ist meine Idee, das machen wir, das und so weiter. Ja? ist das was du auch gemacht hast?
Ich habe das auf jeden Fall gemacht, ja. Und das sollte man aber nicht machen. Vielleicht sagen wir das direkt.
Warum?
Weil die Leute damit überfordert sind und auch das Interesse verlieren, glaube ich. Man muss sich das ja eigentlich immer so ein bisschen vorstellen, als würde man jemanden kennenlernen wollen.
Mhm.
Ja. Und wenn er dann um die Ecke kommt und seine Lebensgeschichte erzählt, dann verliert man mit Sicherheit das Interesse daran. Aber wenn man erstmal ein bisschen entspannt plaudert und eben auch mal Fragen stellt. Ich glaube, gerade Fragen stellen ist ist eine gute Sache, um jemanden kennenzulernen, um Vertrauen aufzubauen, dann bringt das einen langfristig oder wahrscheinlich mittelfristig auch direkt viel weiter.
Welche Rolle hat Vertrauen in dem Ganzen gespielt? Also wie gesagt, dieses nach vorne bringen, Emsu war also Physiosense, Emsu, jetzt das nächste Projekt. Welche Rolle spielt Vertrauen dabei?
Also du meinst das jetzt auf mich bezogen?
Vertrauen sag ich mal, von dir in die Sache, aber auch irgendwo dieses Vertrauen, was man aufbaut, indem man auf Menschen zugeht, indem man halt auch irgendwo ja, sich austauscht, versucht irgendwo Möglichkeiten aufzutun, Chancen aufzutun. Genau, weil du gerade gesagt hattest, das steigert ja auch das Vertrauen, wenn man dann irgendwo sich erstmal hinstellt, entspannt plaudert, Fragen stellt und so weiter.
Ja, also war jetzt eher für die introvertierten Menschen gerade gedacht.
Also ich sag mal so, oder mit dem Wissen, was ich aus den bisherigen Folgen gezogen habe, ist Vertrauen eigentlich so überall ein wesentlicher Bestandteil. Also das Vertrauen von wie ich gerade schon gesagt habe, von dir in die Sache, das Vertrauen von dem Kunden in dich, in dein Produkt, aber halt auch dieses Vertrauen, was man auf einer gewissen Ebene im Team auch merkt, sich gegenseitig auch im Team zu vertrauen. Also es ist irgendwie gefühlt zumindest überall und beflügelt am Ende auch das Ganze und trägt es nach vorne, trägt es weiter nach oben, wie auch immer. Ist das was du so, wo du sagen würdest, hey, ja, das stimmt, das habe ich auch so oder empfinde ich auch so? Oder wie stehst du zu dem Thema?
Also auf jeden Fall. Also Vertrauen entsteht mit der Zeit und Vertrauen benötigt eigentlich immer Kommunikation. Und das ist, würde ich sagen, die Basis. Ne? Also egal, ob ich jetzt mit meinem Team was erreichen möchte, dann muss ich es aussprechen, muss ich das Ziel definieren und dann muss man gemeinsam daran arbeiten, aber auch gegenüber einem Kunden baut man natürlich Vertrauen auf, indem man sich an Versprochenes hält und indem man Klarheit schafft. Und ich glaube, dass die Mischung aus Kommunikation und Vertrauen für alle Gründungen entscheidend ist.
Ja. Voll. Also würde ich genauso unterschreiben. Kommunikation in dem Ganzen ist natürlich auch immer so ein breit gefächertes Wort, aber am Ende ist es ja das, ne? Du kommunizierst in alle Richtungen und ich glaube tatsächlich, dass ohne Kommunikation und ohne, dass man es nach außen trägt, auch nichts passiert, nichts nach vorne kommt, nichts sich entwickelt, die Dinge eben nicht ins Rollen kommen. Weil man selber vielleicht nicht drüber spricht, weil andere nicht drüber sprechen. Es ist irgendwo so ein Teufelskreis, wenn man mit seiner Idee, mit dem, was man halt hat, für sich bleibt oder das vielleicht auch nur im kleinen Rahmen kommuniziert, ne? Dass man damit vielleicht mal hier.
Ja, das ist sowieso ein Riesenthema für Gründerinnen und Gründer. Es bringt überhaupt nichts, wenn man sich in seinen Keller zurückzieht und da an seiner Idee werkelt, sondern man muss möglichst früh rausgehen. Und das zeigen und das diskutieren und ein Feedback bekommen und es einholen. Und ich glaube, nur so wird es besser. Natürlich gibt es Themen, ja, so extreme Deep Tech, Forschungsthemen, die brauchen Zeit, die brauchen Forschung, aber nichtsdestotrotz gehen die Forschenden dann ja auch hin und veröffentlichen Studien oder führen irgendwelche wissenschaftlichen Themen durch, um die Basis dafür zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz als jemand, der was gründen möchte, es gibt eigentlich, der Zeitpunkt, etwas zu zeigen und zu demonstrieren, ist eigentlich immer genau jetzt. Ja, also sich da zurückzuziehen und zu lange zu werkeln, zu lange zu bauen, führt am Ende des Tages dazu, dass man am Kunden vorbei entwickelt und am Ende zwar eine Lösung hat, aber die Lösung meist gar nicht das Problem, den Schmerz des Kunden löst.
Ja, vor allen Dingen da auch erstmal mit dem Warum so ein bisschen anzufangen. Also warum baue ich das jetzt gerade? Für wen baue ich das? Was ist denn der tatsächliche Pain? Super wichtige Punkte. Und eine Frage, die mir gerade noch so gekommen ist, gibt es was, wo du sagen würdest, diese Chance hast du nicht genutzt in der Zeit? Oder wo du für dich irgendwie, wenn du jetzt einen Zurückblick sagst, hey, weiß ich nicht, das hätte ich vielleicht noch machen sollen?
Also rückblickend über Chancen zu sprechen, die man nicht genutzt hat, ist natürlich also das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube eher, dass man das kann ich gar nicht eindeutig beantworten. Ich glaube eher, dass man sich ärgert, dass man manchen Chancen, die man genutzt hat, zu viel Zeit eingeräumt hat.
Zu viel Zeit?
Ja, also nicht jede Chance führt ja dazu, dass man am Ende damit erfolgreich ist. Man hat sie zwei Griffen, aber man ist nach einer Zeit rennt man der Chance immer noch hinterher, obwohl es eigentlich schon gar keine Chance mehr ist. Ja, also das würde ich eher als möglichen Fehler. Also man braucht Abbruchkriterien, wenn man so möchte.
Hast du dafür irgendein Beispiel, was du in dieser Podcast-Folge preisgeben kannst? Einfach, dass man es ein bisschen greifbarer hat?
Ja, voll. Also, wenn man...
Nee, kann ja sein, dass du irgendwie...
Ich versuche jetzt ein Beispiel zu finden, wie es schön greifbar wird, aber...
Nee, also auch aus deiner persönlichen Erfahrung meine ich. Also du hast ja selber auch wahrscheinlich Chancen irgendwo gehabt, hast da Zeit reingesetzt, Energie reingesetzt und hast dann am Ende nachher, oder Chancen, vermeintliche Chancen, hast dann festgestellt, war es jetzt doch nicht.
Ja, also... Vielleicht, um das einfach ganz an den Anfang zu gehen mit Physiosense zum Beispiel, dass wir da den Weg in die Automobilindustrie gegangen sind, das war eine Chance. Also hinten raus haben wir sie dann verworfen, weil wir festgestellt haben, Entwicklungszyklen im Automobil sind nun mal durchschnittlich irgendwie 5 bis 8 Jahre. Das dauert ja ganz schön lange, ehe wir da unser Produkt platzieren. Das hätte man vorher sich auch überlegen können. Ja, das war eine Chance, die hat sich total toll angefühlt. Also dafür die größten deutschen Automobilkonzerne was entwickeln zu dürfen und mit denen sprechen zu dürfen, war der Oberhammer, ganz klar. Aber eigentlich haben wir hinten raus gemerkt, wenn wir das dann zu Ende denken, dann sind wir noch ziemlich lange dran mit der Produktentwicklung, ehe wir das Produkt in der Serie sehen. Da kann auf dem Weg dahin noch ganz schön viel passieren. Mhm. Und das kann man natürlich jetzt erst rückblickend so bewerten.
Ja. Ja. Ja, aber, das
aber davon gibt es natürlich mehr. Aber das eine oder andere möchte ich jetzt vielleicht an der Stelle einfach.
Nee, auch fast alles gut. Also einfach so als Ansatzpunkt, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Fand ich das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also dadurch hat man es gerade noch mal besser verstehen können, fand ich. Und wenn du dir so überlegst, okay, du bist ja jetzt gerade an einem neuen Projekt dran.
Mhm.
So, du hast jetzt deine Learnings aus der bisherigen Zeit konsolidiert sozusagen, nutzt die jetzt gerade, um das nach vorne zu bringen. Was sind so, oder wo würdest du sagen, das sind so die Top 2, wenn man das so nennen kann, so 2 Sachen, auf die du dich gerade am meisten konzentrierst, wenn es darum geht, weitere Chancen aufzutun, das, was du jetzt gerade machst, nach vorne zu bringen. Was sind so diese zwei Elemente? Haben wir über die schon gesprochen oder ist da vielleicht noch irgendwas anderes bei?
Ja, Nummer 1 auf jeden Fall schon angesprochen.
Also Netzwerk und...
Nee, auch rausgehen und das zeigen.
Okay, ja.
Also wir sprechen sehr, sehr viel mit potenziellen Kunden und Moms-Test ist auf jeden Fall etwa, Moms-Test heißt es, glaube ich.
Schon.
Mega gut, hilfreich, um zu verstehen, ob man in einem Space unterwegs ist, wo das Problem auch wirklich schmerzhaft ist, ohne dass man irgendwie eine Lösung zeigt. Also das ist eine Methodik, die ich gerne früher hätte kennenlernen dürfen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine total wichtige Sache,
mhm.
Dass man eben hingeht und mit potenziellen Kunden erörtert, wo gibt es Probleme, mhm. wo gibt es Herausforderungen,
wie
schmerzhaft sind die.
Ja.
Und dann erst anfängt, sich gemeinsam mit dem Kunden über eine Lösung zu unterhalten.
Ist ja auch super viel Fragen stellen im Endeffekt nachher. Ne?
Ja, eigentlich
super
nur.
Super viel zuhören und im Endeffekt nachher ein Bild dafür zu bekommen, was ja nicht so einfach ist. Ne? Also da, klar, Fragen stellen ist einfach erstmal, aber die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht auch zur richtigen Zeit.
Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, die Mama zu fragen, hey, ist meine App super? Und dann wird die Mama immer sagen, hey, die App ist mega gut.
Mhm.
Sondern es geht darum, die Mama zu fragen, welche Apps nutzt du eigentlich?
Mhm.
Und wann nutzt du keine Apps? Und warum nicht? So. Das ist einfach eine andere Methodik. Ja? Und wenn die Mama nicht erzählt, dass sie die App oder dass sie keine App dafür braucht, dann wird sie es dir nicht sagen, wenn du die App gebaut hast.
Unwahrscheinlich zumindest.
Sehr unwahrscheinlich,
sehr
genau.
Unwahrscheinlich, ja. Ich sehe das immer mal wieder auf LinkedIn, wenn ich so durchscrolle. Das sind irgendwelche PM-Geschichten und User-Tests und so weiter, was da ja stark in diese Richtung auch irgendwo geht.
Total.
Und
das ist wirklich, wie gesagt, was man nur schafft, wenn man es nimmt und mit wirklich potenziellen Kunden darüber spricht.
Mhm.
Und das kann man eigentlich nicht früh genug machen. Also ich bin jetzt nicht der Freund, der sagt, man muss es direkt irgendwie in der Öffentlichkeit präsentieren. Dafür gibt es natürlich, das kann man machen. Ich glaube aber, um es herauszufinden, muss man das nicht. Aber man muss das Gespräch suchen. Und man muss zeigen hier, man ist an was dran, um da wirklich ein ehrliches Feedback zu bekommen.
Ja.
Und auch ernst genommen zu werden. Ne? Also
Ja. um am Ende des Tages auch dann wieder Chancen aufzutun. Was würdest du sagen, was war so die größte Chance, die sich dir, die du so aufgetan hast in der letzten oder in den letzten, ja, fast 10 Jahren ja im Endeffekt?
Puh.
Ich bin heute aber auch gut in solchen Fragen, muss ich sagen.
In den letzten 10 Jahren, die größte Chance, die sich aufgetan hat.
Ja, wenn du es jetzt so formulierst, hört sich halt wirklich an wie eine ganz krasse Frage. Also ich meinte eigentlich nur so eine große Chance, die du irgendwie realisiert hast.
Da gibt es nicht die eine. Mhm, also meistens ist es ja eine Verkettung von irgendwelchen Chancen. Mhm. Also es baut sich ja Stückchen für Stückchen auf. Und deswegen könnte ich jetzt dir jetzt nicht sagen, das war eine Chance.
Ja.
Das war die Chance, war, die eine.
Die eine Chance,
die alles verändert hat. Die es verändert hat.
Nee, aber das heißt, so ein bisschen dieser Schneeballeffekt im Endeffekt. Ist da, also würdest du sagen, da ist das weiteres Anschieben notwendig?
Oder? Immer wieder. Ja. Also du steckst ja immer wieder in der Scheiße.
Ja. Ja,
wirklich. Und das brauchst du als Gründer, dass du immer wieder sagen kannst, okay, Stiefel an und wir ziehen den Karren aus dem Dreck. So. Und das ist aber jetzt nicht die Chancenseite, sondern das ist ja das, was man tun muss und wo man die Energie für braucht,
ja.
Weil man die Chance sieht.
Ja.
So, aber da ist man noch nicht bei der Chance angekommen.
Nee, überhaupt nicht. Ansonsten wäre Gründen auch sehr einfach.
Ja, das stimmt.
Und ich denke mir halt jedes Mal so, hey, einfach machen ist immer so schön gesagt, aber das dann auch wirklich umzusetzen und das auch so zu, weil ich glaube, auch bei vielen schwingt halt so dieser Gedanke mit, ja, was ist denn, wenn ich meine Zeit jetzt hier in den Sand setze? Was ist, wenn es sich nicht lohnt? Was ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt das Studium oder was auch immer nicht abbreche, sondern das nebenher mache, aber trotzdem ist das ja Zeit, die ich da reinsetze.
Mhm.
Und warum? Also was ist sozusagen das, was rauskommen soll? Und dann schwingt da immer dieser Bias mit irgendwo ein Stück weit und irgendwelche Stories, die man gehört hat, und dann macht man es nicht. Dann aus irgendwelchen Gründen denkt man sich dann so, ach komm, nee, ich bleib mal, lass ich mal lieber, ich bleib hier irgendwie ruhig. Was würdest du, also klar, mach's trotzdem, logisch. Aber das ist ja viel tiefer liegender psychologischer Effekt im Kopf, oder?
Und ich glaube, das hat auch viel mit seinem Umfeld zu tun.
Mhm.
Ja, also ich glaube, dass das Umfeld da schon ein Stück weit prägend ist. Und wenn ich mich jetzt nur mit Leuten umgebe, die gründen, ich glaube, dann springt der Funke zum Gründen deutlich schneller über. Und man ist dem Ganzen offener gegenüber. Klar, wenn ich jetzt studiere und alle wissen danach, die gehen irgendwie in die Beratung oder zu irgendwelchen Konzernen,
ja,
dann ist der Schritt natürlich deutlich größer und man muss natürlich sich viel mehr Vertrauen in sich und seine Idee haben, dass man diesen Schritt dann auch geht.
Ja. Wobei ich sagen muss, was mir da immer wieder hilft, ist so LinkedIn und sowas, weil das dann wieder dieses Bubble-Denken ist.
Hilft das?
Hey, also wenn man weiß, wie man es für sich selber im Kopf filtern muss, dann schon. Wenn man sich
wie machst du das denn?
Also das Ding ist halt, ich betrachte jeden Post immer mit dem, was es ist, nämlich jemand hat sich hingesetzt und hat sich die Zeit genommen, diesen Text zu schreiben, den wieder zu überarbeiten, nochmal neu zu schreiben, ein Bild auszusuchen. Da steckt ja was hinter. Und natürlich ist es am Ende nicht 1:1 das, was da steht, ist auch passiert.
Mhm.
Und ich finde halt, wenn man sich das einfach immer wieder so ins Gedächtnis ruft und ein Stück weit für sich klar hat, dass das gerade einfach Social Media ist, auch wenn es business-related ist, auch wenn es vielleicht ein Topic handelt, wo du gerade selber drin hängst, dass das jetzt nicht die Wahrheit ist am Ende des Tages. Aber es sind immer wahre Aspekte.
Es sind irgendwie Inspirationen.
Inspirationen, ja, genau.
Aber ich, also da glaube ich, ja, hilft es einem mehr, mit Leuten, mit echten Menschen zu sprechen.
Mhm.
Die bringen einen, glaube ich, da deutlich weiter. Aber was das Netzwerk angeht, klar. Also ich glaube, die eine oder andere Chance habe ich schon über LinkedIn als Netzwerk genutzt. Also wo man hingeht und sagt, hey, wir kennen uns zwar noch nicht, aber ich habe gesehen, du bist in dem Bereich unterwegs. Ich habe ein paar Fragen dazu. Können wir vielleicht mal 10 Minuten, 15 Minuten telefonieren?
Ja.
Und das ist etwas, was definitiv eine tolle Chance an LinkedIn ist.
Ja,
Diese Posts, das muss man, glaube ich, gut filtern, ja.
Ja. Ja, muss man auf jeden Fall. Da ist auch viel Trash dabei, sage ich ehrlich. Aber
wie bewertest du so das, was so passiert auf LinkedIn aus Aachener Gründerszene-Sicht? Ich meine, das ist dein Metier.
Boah, das ist auch eine gute Frage. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so, als wenn ich nur Aachener Gründer in meinem Feed hätte. Aber natürlich sind das viele. Ich hab das Gefühl, dass es inzwischen so ein bisschen, also die Leute, mit denen ich im Kontakt bin auf LinkedIn, und das sind nicht die Leute, die jetzt gerade anfangen zu gründen, sondern die vor 2, 3, 4, Jahren ungefähr, als ich dann halt nach Aachen gekommen bin und angefangen habe, mein Netzwerk aufzubauen, halt da drin sind, die sind jetzt langsam alle in irgendwelchen Positionen. Entweder ist es das Startup, was funktioniert hat, oder ist es halt nicht funktioniert, sind jetzt woanders gerade, haben sich aber irgendwo jetzt langsam so ein bisschen gesettelt. Und dadurch habe ich das Gefühl, es passiert gar nicht mehr so wahnsinnig viel Neues. Wahrscheinlich stimmt das nicht. Ich weiß nicht, wie tief du jetzt da aktuell drin bist. Ich kann es nicht einschätzen, aber so für mich gefühlt passiert momentan halt zumindest in meinem persönlichen Netzwerk nicht mehr so viel.
Nur das, was man auf LinkedIn sieht. Also, aber das ist dann ja teilweise.
Ja, ja. Genau. Also da sind dann halt Posts, der dritte, vierte, fünfte Post von diesem Unternehmer über sein Unternehmen. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das, klar, das Unternehmen entwickelt sich weiter, aber es ist jetzt nicht so, wow, der hat jetzt das gegründet und wow, der ist jetzt da und wow, das ist passiert. Das ist nicht mehr so abwechslungsreich, würde ich sagen.
Aber liegt das an dir oder an der Aachener Szene?
Boah, das liegt auf jeden Fall an mir. 100% an mir. Gar keine Frage. Also ich meine, es ist ja auch am Ende des Tages, es ist ja auch nicht nur Aachen, es ist ja auch so ein bisschen unabhängig von der Stadt gedacht, wenn du aktiv dich dahin begibst, wo Neugründungen passieren, wo Gründer sind, die jetzt gerade gegründet haben oder vor einem halben Jahr oder was auch immer, dann ist da ja viel mehr Variantenreichtum drin, weil am Ende, und das wissen wir beide, scheitern 9 von 10 Startups. So. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ja, ich habe alle 9 kennengelernt. Oder du lässt es halt einfach laufen. Ja, und irgendwann merkst du so, okay, das ist das eine gewesen, was sich weiterentwickelt.
Ich glaube, diese 9 von 10 ist ja auch aus Investorensicht, ne? Also die werden, also 1 von 10 wird erfolgreich per Investmentbrille.
Was ist deine persönliche Zahl? Also unabhängig jetzt von Finanzierung und so weiter. Also Startup, du hast eine Idee, setzt es um.
Boah. Nur eine Idee?
Nee, du hast eine Idee, du setzt es um und jetzt habe ich gerade.
Ich glaube, von den, also man müsste vielleicht die Gründungen sich anschauen, also wirklich Handelsregister. Und da würde ich sagen, dass es mehr gibt, die am Ende
weiterlaufen.
Ja. Aber die sind natürlich keine, also die sind vielleicht für die Beteiligten ein Erfolg, die bieten einen Arbeitsplatz und die haben ein tolles Team und auch ein gescheites Produkt. Und das würde ich dann sagen, sind dann wahrscheinlich so 50%, also 5 von 10. Aber es ist ja nicht so, dass 9 von 10 Gründungen kaputt gehen, sondern die sind einfach, nur 1 von 10 ist wirklich erfolgreich.
Da habe ich ja hier wieder was mitgelernt.
Also so habe ich es auf jeden Fall im Kopf.
Ich sage das halt auch immer sehr plakativ, aber das stimmt schon. Das kann sehr gut sein, dass ich das da auch aufgeschnappt habe. 9 von 10 Startups scheitern. Keine Ahnung, das ist vielleicht auch so ein bisschen, um auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, ist so ein bisschen auch dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich mir so Startups oder die Startup-Bubble so ein bisschen anschaue, hier in Aachen jetzt speziell, weil wir hier sind, aber auch darüber hinaus. Es passiert super viel, aber nur ganz, ganz wenig davon kommt dann auch in die nächsten Phasen weiter. Ne? Und das ist so ein bisschen, also ich finde das halt wahnsinnig spannend zu beobachten, weil ich es so spannend finde, was für Ideen immer wieder so kreiert werden, gefühlt. Ich habe BWL studiert, ich habe keine Ahnung von irgendwas Technischem, keine Ahnung von irgendwas IT-Gedöns. Aber was damit halt alles möglich ist und was dann auf einmal für Use Cases sich entwickeln, die man dann business-related irgendwo platzieren kann, das ist schon krass faszinierend. Auch wenn es dann am Ende nicht klappt dann damit, aber die Ideen, dieses Variantenreichtum, den finde ich halt prinzipiell spannend. Den verfolge ich nur aktuell, weil ich halt einfach nicht so viel aktiv bin, in der Aachener Szene vor allen Dingen jetzt aktuell nicht mehr so viel. Ich war letztens beim NRW Hub Battle und da waren auch wieder super viele neue, die gibt es auch schon länger, die Startups, aber super viele neue Impulse wieder für mich. Also da habe ich auch für mich beschlossen, und wir waren ja alle drei da, haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt auch wieder mehr auf Events gehen. Wieder mehr dahin gehen, wo diese ganzen Ideen hinkommen, wo diese ganzen Varianten kommen. Weil du hast gefragt, wie nimmst du die Aachener Szene wahr? Ich nehme sie momentan halt eher so ein bisschen als langweilig in Anführungszeichen wahr. Das liegt aber an mir, weil ich nicht dahin gehe, wo die ganzen neuen Varianten halt irgendwo aufkommen. Und das muss ich tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr forcieren und das versuchen wir ja auch über den Podcast ein Stück weit abzubilden. Ne?
Wobei ich, also die neue Strategie ist ja schon, also außerhalb auch von Aachen. Warum macht ihr das?
Außerhalb Aachen?
Ja, also deutschlandweit, Dach.
weil ich glaube, dass ein Podcast, der sich nur auf eine Stadt bezieht, nicht sonderlich lange interessant bleibt im größeren Stil. Mhm. So, du hörst dir das an, weil du gerade dich mit dem Thema Gründung beschäftigst und in Aachen vielleicht ein Studium machst, vielleicht selber gründest, wie auch immer. Aber dann gehst du nach Köln.
Aber die Zielgruppe bleibt immer noch Studierende, die gründungsinteressiert sind. Oder Gründungsinteressierte.
Ganz witzig, ich habe jetzt gestern oder heute sogar, glaube ich, bei unserem Host oder unserer Hosting-Plattform mal reingeschaut. Mein letzter Stand war, dass unser Durchschnittsalter so bei 26 bis, ich glaube, das sind jetzt immerhin so bis Dingern angegeben, 26 bis 30 oder was das auch immer, Dinger 26 bis 30 und es ist ein wenig angestiegen. Also die Leute sind gefühlt
Weil wir alle älter werden. Dein Netzwerk wird älter. Ach so. Deswegen.
Ich kriege jetzt langsam auch graue Haare. Das ist ganz, ganz krass. Nein, nein, aber das ist tatsächlich sowas, was mir aufgefallen ist, dass die Leute, also dass die Zuhörer älter werden. Es sind nicht mehr nur Gründungsinteressierte im Studium zum Beispiel. Es geht schon darüber hinaus.
Aber dadurch steht man natürlich direkt im Wettbewerb mit all den anderen.
Ja, tut man. Aber es gibt halt auch faktisch nur vielleicht zwei Hände voll wirklich guter Podcasts, die sich mit Gründung beschäftigen. Klar gibt es viel mehr Business.
Das Thema Gründung ist ja, macht ja schon Sinn.
Gründung und da, also ich habe jetzt, kann jetzt hier kein Name-Dropping machen und sowas, was jetzt hier die Top 10 sind. Aber,
das würde ich auch nicht provozieren wollen.
Nee, könnte ich gar nicht, weil ich konzentriere mich tatsächlich auch gar nicht so sehr darauf, was alle anderen machen. Ich persönlich, wir im Team jetzt schon, wir gucken uns natürlich schon an, was andere Podcasts machen und so weiter. Aber für mich persönlich ist das irgendwie.
Und merkt ihr das schon? Also merkt ihr, also. Sind die neuen Zahlen jetzt aufgrund der neuen Gäste? Oder des neuen Formates?
Ja, also zahlentechnisch ist es jetzt nicht irgendwie spektakulär aktuell. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir eine längere Pause hatten. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, ein Jahr oder so gefühlt nichts gemacht. Mhm. Oder anderthalb.
Das ist krass.
Ja.
Und warum macht ihr es überhaupt?
Podcast? Mhm. Also ich kann ja nur für mich sprechen, im Endeffekt. Ich persönlich mache das halt, klar ist der Netzwerkaspekt cool, logisch. Man lernt neue Leute kennen, da haben wir jetzt gerade eben schon dreimal drüber gesprochen, Chancen auftun, Netzwerk, das liegt da direkt beieinander. Zum anderen, Gespräche führen, also ich, wie soll ich das sagen, ich war heute den ganzen Tag auf der Arbeit, habe da mein Ding gemacht und gerade eben, als ich angekommen bin, kannst du Kevin fragen, war ich auf jeden Fall erstmal so, boah. Ich bin froh, wenn das hier gleich vorbei ist. Nicht, weil ich irgendwie jetzt keine Lust darauf habe, sondern einfach, weil ich nicht mehr, ich bin durch. Aber jetzt gerade merke ich so, die Energie kommt wieder. Ja? Und das ist halt irgendwie so eine Motivation, die für mich halt auch mitspielt. Weswegen es mir auch gar nicht so wichtig ist, ob jetzt 10.000 Leute sich die Folge anhören oder 10. So, weil am Ende des Tages geht es um ein gutes Gespräch, es geht um einen guten Vibe. Mhm. Und der schafft Energie und der schafft irgendwo auch einen Mehrwert. Ja, das sind so. Würde ich sagen, so, das ist jetzt eine Antwort. Ich könnte jetzt noch mehr geben, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde. Aber.
Okay, aber das ist kein, also es ist wirklich, du machst es für dich. Oder ihr macht es für euch.
Für die Frage gerne noch ein bisschen aus.
Ihr habt nicht das Ziel, irgendwann der Gründungspodcast Nummer 1 zu sein.
Was steht in unserer Vision drin? Wir sind unter den Top 5. Der erfolgreichsten Startup-Podcast Deutschland.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall Teil der Vision. Aber es ist am Ende des Tages, glaube ich, auch viel Lernen, Ausprobieren, Entdecken ein Stück weit auch, weil dadurch, dass wir das Consulting noch dran geschlossen haben und da auch wirklich in den Austausch gehen, Kunden gewinnen, hast du halt diese Business-Perspektive, du hast aber auch diese mediale Perspektive im Podcast selbst. Du hast Technik, die du ausprobierst, du hast Programme, Software, was auch immer. Alles, was halt so damit einhergeht, du musst dich im Team organisieren. Es ist alles auf so einem relativ kleinen Niveau, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Startups, mit großen Unternehmen oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem ein perfekter Ort, um zu lernen, um zu wachsen. und um erste Erfahrungen einfach mit einer Thematik zu machen, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Na, du hast ja auch gesagt, du hast schon mal öfter über Podcasts so nachgedacht, bist aber jetzt aktuell zu dem Entschluss gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, keinen eigenen Podcast zu machen.
Das ist vollkommen richtig. Ja.
So. Und
sei denn, du machst mir nachher ein super Angebot.
Ein super Angebot zum Host? Oder was? Tim Host. Tim ja. Host. Ja. Ja, ich finde das immer noch geil, aber da haben wir eben schon mal kurz drüber gequatscht. Ja, aber das ist so die Motivation. Ich finde es irgendwie geil, gerade mal auf der anderen Seite zu sein, merke ich. Irgendwie cool. Vielleicht soll ich nochmal öfter Gast in Podcasts sein.
Ja, du könntest mein erster Gast sein.
Ja, in deinem neuen Podcast. Hosted. Komm, wir leider das mal. Ist gut. Ja, aber das ist so ein bisschen der Background. Und ja, jetzt sind wir natürlich ganz dezent vom Thema abgeschwiffen, aber das hat ja auch was damit zu tun. Ne? Chancen ergeben sich auch im Podcast. Chancen ergeben sich witzigerweise auch im Anschluss an irgendwelche Folgen, wo man dann mal in den Austausch geht und sich nochmal fragt, so hey krass, was du da gerade erzählt hast, das hat ja genau der andere oder die andere auch erzählt. Wollt ihr euch nicht mal connecten?
Mhm.
Ja, und da spielt halt auch viel mit rein. Und ich persönlich habe gemerkt, Chancen ergeben sich vor allen Dingen da, wo Mehrwerte geschaffen werden, wo ein oder zwei oder drei oder vier Personen beteiligt sind, wie auch immer, you name it, und gegenseitig einfach ein Mehrwert geschaffen wird. Und die Aussicht auf Mehrwert ist am Ende die Chance. So würde ich es irgendwie versuchen zu beschreiben. Weil in dem Moment, wo jemand zu mir kommt und sagt, hey, willst du das und das nicht machen? Oder hey, guck dir das mal an oder wie auch immer, denke ich mir ja nicht, boah, geil, ich gucke mir das sofort an, sondern ich frage mich im ersten Moment intrinsisch, selbst wenn ich es mir gar nicht bewusst im Kopf durchgehe, so, okay, und was habe ich jetzt davon? Also warum sollte ich mir das jetzt anschauen? Und das ist wieder eine Mehrwertfrage, eine Nutzenfrage.
Hm.
Und die Chance nehme ich nur dann wahr, ihr seid nur in die Automobilbranche gegangen, weil ihr gesagt habt, hey, wir können Mehrwert stiften und wir sehen auch einen Mehrwert für uns. Wenn ihr eins von beiden nicht gesehen hättet, wärt ihr wahrscheinlich nicht in die Automobilbranche gegangen.
Hm.
So, dass sich das nachher halt dann alles so zieht und dann 8 Jahre, so, konnte ja keiner wissen. Aber ja.
Es ist ja auch rückblickend formuliert gewesen.
Ja, ja, voll. Ja. Nee, voll.
Ich glaube, in dem Moment ist man dann so euphorisch und begeistert von dem Thema und von der Chance, dass man sie dann auch einfach nutzt.
Voll. Aber es möchte. Ist wieder, und das hatten wir ja eingangs schon gesagt, es ist wieder wichtiger, das trotzdem einfach zu machen. Ja, man muss natürlich irgendwo einen gewissen Nutzen sehen. Irgendwas muss man ja daraus holen oder sich erhoffen. Aber es dann einfach zu machen, auch in der Gefahr, dass es vielleicht dann nicht klappt, dass es vielleicht irgendwie sich doch nicht so oder anders entpuppt, als man es irgendwie angenommen hatte. Aber es halt einfach zu machen.
Mhm. Und
damit halt irgendwo wieder ein Stück nach vorne zu kommen.
Es ist so witzig, du sagst die ganze Zeit einfach machen. Und es hängt sogar noch im EMSU-Büro. Also ich habe es auf jeden Fall noch da hängen lassen. Ein ganz altes Plakat ist das, glaube ich. Wo einfach machen draufsteht, was noch aus der Gründung von meinem Vater damals übrig geblieben ist. Stimmt. Und wahrscheinlich über 40 Jahre alt ist
und
jetzt noch im EMSU-Büro hängt.
Ich finde es cool. Einfach machen.
Ja, muss ich mir eigentlich nochmal abholen.
Ja. Also leider ist einfach machen ja inzwischen so plakativ geworden wie Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun. Leider ist es halt schon inzwischen sehr häufig genutzt. Ich habe das bestimmt schon in x Folgen immer mal wieder gesagt, aber es ist halt einfach so. Es bleibt, es ist und bleibt einfach so.
Das stimmt, so, ja. Aber es ist schon richtig durch.
Naja. Aber hey, das passiert halt einfach so. Und das Wichtigste ist, dass man halt für sich selber irgendwie irgendwie für sich selber erkennt, was man daraus mitnimmt, was man vielleicht auch, wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, aus LinkedIn-Posts mitnimmt, was man aus Gesprächen mit Leuten mitnimmt, was man aus den Chancen mitnimmt, die sich wieder aus Chancen auftun. das sind ja alles Elemente, die am Ende zusammenspielen. Und auch wenn wir heute so ein bisschen hier und da mal in eine andere Richtung abgedriftet sind, fand ich es trotzdem super spannend. Und ich finde, wir haben schon den ein oder anderen Punkt rausgekitzelt, ein bisschen drüber gesprochen, wie man eigentlich mit einer Thematik oder mit einem Potenzial, was man sieht, rausgehen kann, um das Ganze ins Rollen zu bekommen und es vor allen Dingen auch weiterzuführen, weiterzutragen und weiterzuentwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man das richtige Umfeld schafft, dass man sich Zeit gibt und den Raum gibt, sich daran zu gewöhnen. Und ich glaube, dann fallen auch die Hürden, es anzugehen. Ja? Und dann die Chance nutzen, und immer weitergehen. natürlich auch mal innehalten und gucken, ob das noch in die Richtung läuft, in die man möchte, mhm, und wo man das ganze Potenzial sieht. Aber ich glaube, gerade wenn man noch im Studium steckt, da sollte man ruhig viel Zeit in seine Mitmenschen stecken, in sein Netzwerk stecken, um sich daran auch ein Stück weit zu orientieren. Und
auch darüber dadurch hinaus, ne? Also ja, auch wenn du aus dem Studium raus bist. Weil du gerade gesagt hast, voll, wenn man im Studium steckt. Ne?
Weil ich an deine Hörer denke. Ja?
Die alte Hörerschaft, weißt du.
Alte Hörerschaft, Hörerschaft. An die Hörerschaft, die alte Hörerschaft denke. Ich glaube, das ist sau wichtig, wirklich. Und das hält, glaube ich, darauf wolltest du, glaube ich, gerade hinaus, ein Leben lang an. Also zu den meisten Menschen, die ich, mit denen ich gemeinsam Chancen genutzt habe, würde ich sagen, habe ich schon noch heute noch Kontakt. In irgendeiner Weise.
Ich finde, das
mal
ist ein.
Regelmäßig, mal unregelmäßig, aber ich glaube, gerade wenn es eine größere Chance hat, Chance war, auf die man sich da gemeinsam committed hat oder die man gemeinsam wahrgenommen oder wahrnehmen wollte, wahrgenommen hat, ich glaube, das ist entscheidend, zu denen habe ich immer noch ein gutes Verhältnis.
Ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz und ein wunderschönes Schlusswort für diese Folge. Wir haben viel über Chancen gesprochen. Ich glaube, das ist so, wenn ich jetzt durchzählen würde, könnte man wahrscheinlich so ein Trinkspiel daraus machen. Da war schon oft das Wort Chance drin. Aber darum ging es heute. Chancen irgendwo zu finden, Chancen irgendwo zu sehen und dann auch zu nutzen. Und wie man das machen kann und was damit so einhergeht, was du aus deiner Zeit mitgenommen hast. Und in diesem Sinne, Tim, vielen Dank, dass du dabei warst.
Jonas, ich danke dir.
Dass du auch deine Insights mitgeteilt hast, dass du einfach auch offen drüber gesprochen hast, was du so gemacht hast, was du so mitgenommen hast. Und an euch da draußen, an alle, die bis hier noch dran geblieben sind und hier fleißig zuhören, vielen, vielen Dank dafür. Und wir wünschen euch bei was auch immer ihr gerade tut, noch ganz viel Erfolg und hören uns in der nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao.